Ist eigentlich ganz witzig, weil, also wenn ich irgendwo in Gemeinden unterwegs bin oder auch mit Herzeg unterwegs und dann sagen ganz viele Leute, ach Mensch, Ihr Nachname ist ja so toll. Guter Ding, das ist ja ein schöner Name. Und das passiert hier nicht. Ja, das ist irgendwie so, Guter Ding ist so Standard hier bei uns, aber so viele gibt es gar nicht. 2, 3, eine geborene Guter Ding, okay. Yes. Ja, was hast du denn jetzt für einen Namen angenommen? Echt? War ein Fehler, ne? Was? Ich bin ja eigentlich auch mehr so klassisch, aber ich habe drei Töchter, wir haben drei Töchter, die älteste ist 15, ist jetzt befreundet, Margit, ja, Tante Gerd, wirklich ein toller Kerl, und die ist sich sicher, die will den Namen behalten. Ja, die sagt, ich will auf jeden Fall Guter Ding weiter behalten als Name, ne? Sonst wäre es Borlinghaus. Naja, auch lange, ne, egal, aber darum geht es jetzt gar nicht. Ihr könnt mal die Folie anmachen. Okay, das war eigentlich die Begrüßungsfolie. Da seht ihr mal so die ganze Truppe. Jetzt, das war an einem Abend, wo wir unseren Einsatz in Athen gestartet haben. Und da gibt es so einen ganz großen, ist das so komprimiert, das Bild? Okay. Sind alle so schlank und lang, ne? Irgendwie. Da haben wir auf einem Berg mitten in Athen, 4 Millionen Metropole, man weiß vielleicht 5 Millionen, man weiß nicht, wie viele Menschen da wirklich wohnen, haben wir als mit einem Gebetsabend gestartet für diese ganze Stadt, was da los ist. Einfach mal so raus aus dem Ganzen. Lou hat ja vorletzte Woche erzählt, auch einiges hier noch von diesem Einsatz. Ich möchte euch am Anfang eine Familie vorstellen. Achso, ich habe jetzt hier weitergewischt, dann geht es nicht automatisch. So. Und zwar ist das Kaiwan, ist der Mann seiner Frau Nasri. Die kommen beide aus dem Iran mit ihren drei Kindern. Und die haben mir jetzt vor 3 Tagen noch eine WhatsApp geschrieben. Wir vermissen euch. Irgendwie wär schön, wenn wir noch weiter in Athen gewesen wären. Die werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen nach Deutschland kommen. Die haben ein Asyl bekommen jetzt in Athen und haben dadurch Reisefreiheit in Europa und hoffen, dass sie bald Papiere haben, um dann auch nach Deutschland kommen zu können. Und er ist Bauingenieur im Iran gewesen und ist da über Kontakte zu einer Untergrundkirche irgendwie zum Glauben gekommen. Und hat dann da auch mit Verantwortung übernommen und die haben sich dann immer hier mit WhatsApp-Absprachen und so weiter immer in unterschiedlichen Räumen, in unterschiedlichen Häusern getroffen, um so Hauskirchen zu haben. Die hatten ein ziemlich großes Haus im Iran mit einem Swimmingpool und so weiter. Und da haben die Taufen dann durchgeführt und das ist irgendwie aufgeflogen und er ist von der Geheimpolizei verhaftet worden und hat für 9 Jahre 9 Jahre Gefängnis bekommen als Strafe, dass er da Unruhe stiftet und andere Menschen bewegt, Religion zu wechseln. Er hat einen ziemlich guten Anwalt gehabt und hat dann das so gemacht, dass der Anwalt eben was rausgeschlagen hat und dass sie ihr ganzes Haus verkaufen und umgerechnet hat er, wer saß am Tisch, 80 oder 90.000 Euro, ich weiß nicht mehr ganz genau, ungefähr in der Höhe, hat er für den Hausverkauf bekommen und hat das quasi dem Richter gegeben und dadurch, zack, Nacht- und Nebelaktion, raus aus dem Gefängnis, Familie zusammenpacken, ab über Türkei nach Europa. Ja, und so sind die vor etlichen Monaten in Athen gelandet, ne, als Familie aus dem Iran. Tolles Leben im Iran gehabt, mit allem drum und dran. Und mich hat das nochmal so nachdenklich gemacht. Ich habe mich gefragt, wie kommt das, dass Menschen bereit sind, dass ihr Glaube an Jesus sie so viel kosten darf? Wie kommt das? Dass das nicht einfach so ist, ich sag mal, wie in unserem Kulturkreis, wenn jemand von den Teenies sich entscheidet, sich taufen zu lassen oder sagt, ich mache Herzwerk und alle freuen sich außenrum und sagen toll und unterstützen auch mit Finanzen und wir beten für euch und das Umfeld unterstützt das Ganze sehr. Das ist super, aber das ist recht ohne Widerstand. Ich kriege eher Zustimmung. Ja, wenn ich hier mich aufmache, irgendwie Jesus folge, kriege ich noch 3 Bibeln geschenkt, 4 Übersetzungen, zig Apps und so weiter. So, und was veranlasst aber Menschen, ich glaube, das ist der größere Teil der großen weltweiten Gemeinde von Jesus. Was veranlasst Menschen zu sagen, ich entscheide mich, Jesus zu folgen, diesem Jesus Raum in meinem Leben zu geben, mit dem Wissen, das kann mich ganz, ganz viel kosten. Kann mich kosten, dass ich alles verliere, dass ich ins Gefängnis komme, vielleicht sogar mein Leben verliere. Wie kommt das, dass Leute so davon überzeugt sind, dass das so viel kosten darf? Und mich hat das schon sehr bewegt, da immer wieder Leute kennenzulernen, auch bei uns in der Region. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Wir erleben immer wieder jetzt, dass Leute aus Afghanistan, Irak, aus Syrien, Iran, dass sie Jesus finden und merken, das ist richtig schwer in ihrem Umfeld, ja, ob im Asylheim, dann wirklich unter Druck irgendwie Bibel zu lesen und sich da so auf den Weg zu machen, Jesus zu folgen. Und ich habe mir überlegt, das kann doch gar nicht sein, das Image von Jesus folgen, ich mache jetzt einfach mal so Klischeekiste auf, Schublade auf, dass das Image, Jesus zu folgen, irgendwie hier in unserer Welt irgendwas, gerade auch unter Jüngeren, irgendwas mit Langeweile zu tun hat. Irgendwie Gottesdienst, Kirche, Konfi-Unterricht, das ist alles irgendwie nett, aber irgendwie doch oft so langweilig. Ja, irgendwie, das zieht mich nicht, lockt mich nicht hinter dem Schrank hervor. Das ist nicht das wilde Abenteuer, das total spannend und das, ich muss Jesus unbedingt entdecken, dass mein Leben explodiert, sondern irgendwie, das gehört so dazu und ich führe mein Leben und irgendwie ist das so eine, irgendwie gehört das mit dazu. Und ich möchte euch am Anfang mal 3 Tipps geben, wie garantiert dein Leben mit Jesus stinklangweilig wird. Ja, also 3 Tipps, vielleicht habt ihr noch mehr Tipps, die ihr gehört habt, nicht aus eigener Erfahrung, ne, aber wo ihr was von gehört habt. 3 Tipps, wie das Leben mit Jesus stinklangweilig wird. Ja, der erste Tipp ist, dass du nichts mehr von Jesus erwartest. Dass du sagst, okay, Jesus hat vor 2000 Jahren gelebt, damals sind vielleicht große Sachen irgendwie passiert, heute passiert nichts mehr. Ja, irgendwie, das ist so ein Glaube für meine Oma und für meinen Opa, aber ich glaube eigentlich nicht, dass jetzt hier in meinem Umfeld mit Jesus und durch Jesus was passiert. Wenn du davon überzeugt bist, ist schon mal eine super Grundlage, dass dein Glaube richtig langweilig wird. Zweite Sache ist, hör auf, Bibel zu lesen und zu beten. Hör auf, irgendwo mitzuarbeiten. Und hör auf, irgendwie dein geistliches Leben zu füttern. Ja, garantiert, du bist am besten Weg, dass Glaube richtig langweilig wird. Das Dritte, sobald Schwierigkeiten in deinem Leben kommen, schiebst Gott in die Schuhe und sag, also wenn ich habe jetzt 2-mal gebetet oder 3-mal gebetet, ich bin durchgefallen durch die Führerscheinprüfung, habe einen Job verloren, dann schiebt Gott das in die Schuhe und sag, alles klar, ich guck mal, wo was anderes, was besser funktioniert. Dann geh weg von Jesus. Ja, wenn du das machst und wenn du noch alle 3 Sachen machst, garantiert, dein Leben mit Jesus wird sowas von langweilig, ja, dass du es kaum aushältst, wahrscheinlich da irgendwie ein Jahr zu überleben. Und ihr seid wahrscheinlich hier sehr loyal, das heißt, du wirst wahrscheinlich weiter in den Gottesdienst gehen, ne? Glaube ich schon, ne? Und weißt ja auch, was so richtig ist und falsch, aber das wird dir zunehmend schwerer fallen. Ich will aber jetzt nicht bei sowas Negativem stehen bleiben, ich möchte jetzt euch positiv sagen, wo ich ganz fest von überzeugt bin, was wirklich Dynamik und einen geistlichen Aufbruch in deinem Leben und auch hier in unserer Region, was das wirklich bewirkt. Und da bin ich sowas von überzeugt. Und ich möchte euch, ich wische immer hier weiter, das geht ja nicht automatisch. Genau. Und zwar das als Slogan nur oben drüber, Jesus in dir, das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens und die Kraft von einer Erweckung. Erweckung in oder in meinem Leben oder in meinem Umfeld. Und zwar bin ich fest davon überzeugt, dass das, was damals passiert ist, zur Zeit von Jesus, zur Zeit von Paulus, von den Aposteln und so weiter, dass das heute nicht anders ist. Ne? Und Paulus hat einen Brief geschrieben, hat viele Briefe geschrieben. Ich stelle mir immer vor, wie haben die das damals gemacht mit dem Lesen? Ob die da im Gottesdienst dann wir haben einen neuen Brief gekriegt von Paulus, konzentriert euch, wird ein bisschen länger und dann stellt sich einer vorne hin und liest mal eine Stunde vor. Ja, oder ob die das in Abschnitte gemacht haben, keine Ahnung, vielleicht konnten die sich besser konzentrieren damals, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, in dem Brief an die Gemeinde in Kolossäe, im Kolosserbrief, da entfaltet Paulus eine, ich sag mal, Wahrheit, die fasziniert mich unglaublich. Und zwar ist diese Gemeinde gegründet worden auf der dritten Missionsreise. Paulus ist da durch mit einem Team, war ein paar Tage, ein paar Wochen, wird nicht genau beschrieben, war da, ist dann weitergereist, da sind Leute zum Glauben gekommen und irgendwie hat sich da eine Dynamik in dem Leben von den Menschen entwickelt. Und dann schreibt Paulus, also weiter unterwegs ist, an die Gemeinde wieder einen Brief und feuert sie richtig an. Feuert sie an, hört mal zu, wisst ihr was, ihr habt doch richtig stark begonnen mit Jesus. Und ihr seid unter, ihr haltet so zusammen und ihr respektiert euch, ihr seid so voll Liebe füreinander. Und ihr lasst Jesus mit seinem Power in eurem Leben ganz viel Raum, das ist super. Ja, und macht richtig weiter und ich bete für euch, dass das auch wirklich weitergeht. Und von euch erzählt man auch im Umfeld, also da ist richtig was unterwegs. Und dann packt er da in diese Sachen einige Punkte mit rein, wo er davon überzeugt ist, wenn ihr das macht, dann geht es wirklich mit viel Power und mit Leidenschaft und mit Hingabe weiter. Wenn ihr das nicht macht, werdet ihr stolpern und auf der Strecke bleiben. Und da will ich euch gerne mal mit reinnehmen. Und ich werde ein paar Texte so aus Kolosser lesen und erstmal so aus dem Kapitel 1, ein bisschen wie eine Überschrift. Das habe ich jetzt nicht hier. Und Paulus sagt ab Vers 9, deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, also von euch, von eurer Liebe, was mit welchem Power das bei euch zugeht, ne, und wie Gottes Geist unter euch wirkt. Ne. Seit dem Tag hören wir nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Da lehnt sich Paulus richtig weit aus dem Fenster. Der sagt nicht, probiert das mal und vielleicht klappt's oder sowas, ne? Sondern der sagt, wisst ihr, wenn ihr das macht, dann werdet ihr in jeder Situation standhaft bleiben können und ihr werdet Gott immer mehr erkennen und das wird euer Leben revolutionieren. Und dachte ich, na gut, wenn er sich so weit aus dem Fenster lehnt, kann ich ja auch dann, ne? Und ich berufe mich ja dann hier auf das, was Paulus tatsächlich sagt. Und da möchte ich euch gerne mit reinnehmen mit einem Bild. Die Herzwerkler kennen das schon, tausendmal gesehen. Eigentlich würde ich es gerne jetzt, oder will einer spontan übernehmen? Das wäre ja auch was, ne? Spontan Predigt übernehmen. Alle müssen aufs Klo. Ne? Genau. Und zwar möchte ich euch das gerne mit so einem Stativ hier erklären. Und zwar schildert Paulus da drei verschiedene Punkte, die ich euch gleich vorstellen möchte. Und jeder von den Punkten ist wie so ein Fuß von so einem dreibeinigen Stativ. Das heißt, das Ding steht super stabil, wackelt wirklich nicht. Also vierter Fuß wäre richtig schlecht. Ne? Egal, wo man es hinstellt, das funktioniert super. Wenn ich aber ein Bein wegnehme oder verbiege, abschneide oder sowas, ja, dann kriege ich das Ding nur noch müde an die Wand gelehnt, aber es kommt nicht weiter. Ne? Das heißt, die Stabilität besteht durch diese drei Beine. Und wenn die drei Beine da sind, dann ist das ganze Ding stabil. Und möchte mit euch diesen Text, wo habe ich denn? Genau. Welcher ist das? Lese ich hier vor. Und zwar ist das ein Teil aus Kapitel 1 und aus Kapitel 2. Ich muss mal runterkommen. Ja. Und da sagt Paulus Folgendes: In früheren Zeiten und für frühere Generationen war diese Botschaft ein Geheimnis, das Gott verborgen hielt. Jedoch jetzt hat er es denen enthüllt, die zu seinem heiligen Volk gehören. Ihnen wollte er zu erkennen geben, welch wunderbarer Reichtum für die nicht-jüdischen Völker dieses Geheimnis umschließt. Und wie lautet dieses Geheimnis? Christus in euch, die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle, jetzt geht es weiter in Kapitel 2, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Was da in diesem Text steht, das ist Dynamit. Wird nichts anderes gesagt, als dass in den alten Zeiten, zu Zeiten Volk Israel, die hatten Gebote, und das war so strukturiert, dass die Leute eigentlich wussten, klar, da ist Gott, dem gebührt Ehre, Respekt. Da gibt es die Regeln, da gibt es Gebote, das ist richtig gut. Und die haben das geliebt, haben Gottesdienste veranstaltet, wo sie das gefeiert haben, aber haben das immer wieder aus ihrer Kraft gemacht. Und Gott wusste von vornherein, das klappt nicht. Die kriegen es nicht auf die Reihe. Und das ganze Alte Testament ist ein Beleg, ein roter Faden, der sich durchzieht, dass das Volk Israel das einfach nicht auf die Reihe gekriegt hat, ein Leben zu führen als Volksgemeinschaft, was Gott die Ehre gibt. Und dann ist das ganz große Geheimnis, was Jesus enthüllt hat, was Gott durch Jesus enthüllt hat. Das heißt, da ist Jesus, der jetzt in das Leben von denen, die zu Jesus gehören, hineinkommt. Das heißt, Jesus ist von innen und macht von innen ein Leben neu, mit seiner Kraft, mit seiner Macht, mit seinen Möglichkeiten. Und klebe ich euch das mal hier vorne dran. So. Mal gucken, ob das klappt hier. Geht's? So. Das heißt, das ist der erste Punkt von diesem Stativ, die Wahrheit, auf die ich mich einfach mit meinen beiden Füßen voll draufstelle, ist, dass das Geheimnis des christlichen Glaubens letztendlich ist, dass Jesus mit seiner ganzen göttlichen Macht und Power in meinem Leben ist. Mit allem. Mit seiner Weisheit, mit seiner Erkenntnis, mit seinen unbegrenzten Möglichkeiten. Jesus ist in mir drin. Und das ist eine Grundlage, eine Glaubensgrundlage, die Paulus hier den Kolossern richtig reinbrennt. Schnallt das, merkt euch das, das ist Wahrheit. Und durch den Heiligen Geist ist Gott mit allem, was er ihn ausmacht, in unserem Leben. Das heißt, es gibt niemals, wenn ich das glaube, gibt es niemals eine Situation, wo ich sagen kann, das geht nicht weiter. Das ist keine Chance mehr. Unmöglich. Das gibt's nicht. Das liegt nicht an mir. Wenn ich an mich denke, klar. Überhaupt, da gibt's ganz viele Sachen, die ziemlich begrenzt sind. Aber durch Jesus, durch die Gegenwart von Jesus in meinem Leben, ist alles angelegt, was nötig ist für alles. Sogar Ewigkeit ist schon angelegt. Das heißt, dass letztendlich der Tod, auch wenn ich älter werde und irgendwann mein Leben so dahin siegt, sogar der Tod das nicht mehr nehmen kann. Dass sogar da ein neues Leben ist in der Auferstehung. Wir haben gerade Ostern gefeiert. Ne? Dass das sogar Realität ist in meinem Leben. Nicht, wenn ich an meinen Körper denke. Ich bin jetzt auch schon 45, merke, meine Haut wird schon schrumpeliger. Will mir gleich mal ein paar 50-Jährige angucken, was dann so kommt in den nächsten Jahren. Ne? Aber das ist eine Wahrheit, die einfach steht. Die einfach steht. Es gibt, dadurch, dass Jesus in meinem Leben ist, gibt es keine Begrenzung. So, und das ist eine Sache, die vergessen wir ganz schnell. Das ist manchmal so abstrakte Theologie vielleicht. Was ist das runtergebrochen in meinem Leben? Und habe ich den, genau, Jesus bewusst, genau, 100% Jesus in mir und er kann alles. Und wenn ich dann weiterlese im zweiten Kapitel vom Kolosserbrief, Vers 6 und 7, ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Also das, was vorher berichtet wurde, dass Christus in euch ist, dass er das Geheimnis ist. Ne? Ihr habt ihm Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Das heißt, jetzt sagt er, passt mal auf, ihr wisst es ja. Ich habe euch das damals erklärt, ihr habt die Schriften, ihr lest nach. Ich sage euch das jetzt nochmal. Und bleibt in dieser Überzeugung, in diesem Glauben, was euch gelehrt worden ist. Bleibt da drin und lasst euer Leben von daher verändern und gestalten und so weiter. Haltet daran fest und ich möchte das mit dieser Überschrift hier verbinden, fit sein. Das heißt geistliches Training, erkläre ich jetzt noch ein bisschen. Das heißt, er macht eigentlich deutlich, okay, ihr wisst die ganzen Sachen ja, was ihr aber jetzt braucht, weil ihr einfach Menschen seid. Mit Fleisch und Blut, ihr tickt so, wie Menschen vergesslich sind wir. Deswegen gebe ich euch die Aufforderung, ihr müsst geistlich fit bleiben und das bedeutet einfaches Training. Das heißt, erinnert euch immer wieder dran, bleibt dran, lest euch gegenseitig die Texte vor, betet gemeinsam, dient einander. Wir waren jetzt in Athen eben, ein paar von euch waren im Olympiastadion, im ganz alten, ne? Ja, ich war vor ein paar Jahren mal da und als Tourist fand ich es ziemlich schwer, da durchzugehen, weil ich direkt gedacht habe, ich muss Laufschuhe anziehen und irgendwie losrennen. Es sind alles irgendwie nur so athletische Leute außenrum und Olympiaberichte und Fackeln und Laufbahnen, die man da gesehen hat. Und wenn du dich entschließt und sagst, Mensch, ich will jetzt sportlicher werden, ich möchte irgendwie beim großen Wettkampf mal mitmachen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Marathon mitgemacht hat oder vielleicht sogar, wenn du träumst, irgendwie Fußballstar zu werden. Du hast einen Marathon mitgemacht? Ach, ein Triathlon, okay. Wie ein nester Triathlon, ne? Genau. 5 Meter rennen, 3 Meter schwimmen, ne? Genau. Okay. Nein, das ist schon gut. Ach so. Dann ist doch, wenn du einen Fokus hast, wenn ein junger Athlet sagt, ich möchte gerne irgendwo beim großen Turnier mitmachen oder ich will sogar bei Olympia ein Kandidat werden. Wir hatten vor 2 Jahren im Jahrgang bei Herzberg hatten wir jemand, der war im Olympiakader von Belgien im Turnen. Der hat, wenn der seine Geschichte erzählt hat, das war völlig klar. Das war 6 Tage Training, 8 Stunden am Tag. Das war seine Teenie-Zeit. Ja, und da ist nicht mehr viel übrig geblieben. Das war das. Und das, er musste sich im Blick auf seine Ernährung klar umstellen, musste fit sein von seinem Körper. Und es geht eben nicht beides. Ich kann nicht in Griechenland so Flaki, ich weiß nicht, was bei euch Döner, was kostet Döner hier? 4,50, oh, bei uns 3,50, ne, 4 Euro, ne? 4,50, Döner. Wenn du nur Döner isst, Fernseh guckst, Chips isst und irgendwie rumhängst, aber den super Wunsch hast, du möchtest gerne Olympia-Athlet werden, um irgendwo mitzumachen, wird nicht gehen, das weißt du ganz genau. Ein Herzwerk-Triathlon kriegst du wahrscheinlich noch hin, ja, und so ein bisschen Gespott und Gelächter am Schluss irgendwie, aber das geht wahrscheinlich noch. Aber du kriegst, Olympia ist völlig ausgeschlossen, das ist völlig klar. Das heißt, für einen Athlet ist es klar, wenn ich fit sein will und auch diesen Kampf bestehen will und auch in einem Rennen am Schluss, wenn ich nicht mehr kann, immer noch was zulege, um dann wirklich durchs Ziel zu kommen, dann muss ich mich richtig gut vorbereiten. Und deswegen ist das im geistlichen Leben nichts anderes. Und das wusste Paulus auch. Er hat nicht gesagt, jetzt könnt ihr da passiv warten, dass Gott irgendwie Wunder in eurem Leben tut. Bleibt schön bei euren gemütlichen Gewohnheiten. Irgendwas Mystisches passiert da. Nee, da wird nichts passieren. Er sagt, macht ganz einfach deutlich, wisst ihr was, ihr seid verantwortlich für euer geistlichen Menschen in euch. Und ihr müsst ihr richtig gut füttern. Jemand, der abnehmen will und den ganzen Tag nur in Kochbüchern blättert und alle möglichen Apps und Backsachen sich anguckt, wird ein harter Kampf, wird schwierig. Ja? Ja? Deswegen muss ich natürlich mein Leben auch dementsprechend gestalten. Vielleicht kennt ihr auch das eine Beispiel, ich erzähle das immer so gern, das ist wahrscheinlich schon 1000 Mal hier erzählt worden von einem Missionar, der in Südamerika unterwegs war, in einem Indianerstamm war und hat da 2 Hunde gesehen, die einem Häuptling gehörten. Genau die gleiche Rasse, waren nebeneinander und er sagte, der eine war schwarz, der andere weiß, der Hund. Und er sagte, das ist komisch, ne? Das sind doch eigentlich die gleichen Hunde. Und der eine war total bullig und kräftig und der andere war so ein Hemdchen, so ganz dünn, knochig, so wie ich ungefähr. Und dann fragt er den Häuptling und sagt, ja, sag mal, was ist denn mit deinen Hunden los? Das sind doch beides deine Hunde. Das sind doch genau die gleichen. Die sehen doch auch gleich alt irgendwie aus. Aber warum ist der eine so klapprig und so schwach? Und warum hat der andere so viel Power? Und dann sagt der Häuptling, das ist ganz einfach. Ja, der Hund, den ich fütter, der wird richtig stark. Und wenn ich den ich nicht fütter, der wird schwach. Und die Frage ist, was fütterst du? Wen fütterst du in deinem Leben? Ist das deine Beziehung zu Jesus? Ist das dich daran immer wieder zu erinnern, von dieser Wahrheit her zu leben. Pflegst du das, einfach Bibel zu lesen und Gott immer mehr kennenzulernen, Zeit zum Beten zu nehmen oder einfach finde deine kreative Möglichkeit, wie du es machst. Ich kann am besten beten mit Leuten zusammen. Alleine fällt es mir immer schwer, bin ich mit meinen Gedanken ganz schnell weg. Ja. Irgendwo einfach dienen, einfach anderen Menschen aus Liebe dienen, dich inspirieren lassen von irgendwelchen guten Impulsen, in Gottesdiensten, im Internet sind viele unterwegs. Ja, saug gute Impulse auf. Ja, nimm das mit, fütter den geistlichen Menschen, lies ein gutes Buch. Ja, bei Herzwerk machen wir das, das ist ein Kampf, aber Bibel einmal durchlesen und dann alle Fragen stellen, die da so kommen, das ist Wunsch und Wirklichkeit, ist ganz eng beieinander, ne? Ja, genau. Je nachdem, wen man fragt. Das heißt, dass ich mich fütter mit dem, was ich mir wünsche, was in meinem Leben auch rauskommt. Dass ich mich mit den guten Dingen fütter. Und da merke ich persönlich, mein ganzer Umgang zum Beispiel mit Gebet hat sich wirklich revolutioniert, dadurch, dass ich gemerkt habe, ich bete wesentlich spontaner. Ich glaube, am meisten in meinem Leben gelogen habe ich da, dass ich Leuten versprochen habe, für sie zu beten. Ja, und dann einfach vergessen habe. Ja, so, und dann habe ich das wieder vergessen. Und ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, keinem mehr zu versprechen, ich bete für dich. Halte ich nicht ganz, aber dann bete ich einfach direkt, wenn mir einer irgendwas sagt. Also unmittelbar einfach beten für Sachen, die mir auffallen. Und ich merke, das hat mein Glaubensleben tatsächlich revolutioniert, weil ich merke, das ist viel natürlicher und näher dran in meinem Leben. Und irgendwie erwarte ich da auch mehr von Gott. Das heißt, geistliches Training, da bin ich tatsächlich für verantwortlich. Mit Jesus fit sein, tägliches geistliches Training. Ne? Und das ist immer, das predigt man ja eigentlich gar nicht gerne, weil das so schnell so moralisch ist. Das wissen wir ja alle. Die älteren Generationen wissen ja, man kann immer mehr beten und immer mehr Bibel lesen und immer mehr. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht um das, wo ich mich mit fütter. Gott braucht mein Gebet nicht. Gott braucht mein Bibellesen nicht. Gott braucht meine Mitarbeit nicht. Da kommt Gott ohne wahrscheinlich besser zurecht in vielen Bereichen. Ne? Das geht ja gar nicht darum, dass ich Gott irgendwie beeindrucke oder mich besser mache vor Gott. 0,0. Geht nur darum, dass mein geistlicher Mensch, dass der stabil wird und stark für Zeiten, die schwer sind. Und das ist nämlich das Nächste. Und dazu könnte ich entweder einen ersten Text nochmal lesen von Kolosser oder ein weiterer Brief, griechische Stadt, Thessalonicher Brief, wo Paulus Folgendes sagt, in Kapitel 5. Und er sagt, freut euch. Und vorher steht noch, das ist der Wille Gottes. Ja, den Vers habe ich geschlabbert. Ne? Und dann freut euch, was auch immer geschieht. Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Dankt Gott in jeder Lage. Das ist es, was er von euch will, was er euch durch Jesus Christus möglich gemacht hat. Das bedeutet, dass Paulus eine weitere Sache vorstellt, die voll in unser Leben reinspricht. Und zwar sind das nämlich die Situationen, das ist nicht das Training im normalen Alltag, sondern das sind die Situationen, wo unser Vertrauen auf Jesus getestet wird. Das sind Probleme, die kommen, das sind Schwierigkeiten, vielleicht sind es Krankheiten, das sind Phasen, richtig schwere Phasen in meinem Leben. Probleme, die da sind. Und da sagt Paulus nämlich Folgendes. Er sagt, wisst ihr was? Mit den ganzen anderen Punkten macht ihr euch fit dafür, dass ihr, wenn es schwer wird in eurem Leben, dann braucht ihr das Bewusstsein, dann braucht ihr diese Fitness, dass ihr das Gute in euch aufgefuttert habt, dass ihr fest sein könnt und in Schwierigkeiten, wo auch immer die herkommen, ob von innen, von außen, durch Krankheit, durch Zweifel, was auch immer, durch Entmutigungen, dass ihr in den Phasen, dass ihr antworten könnt mit, ich gehe hin zu Jesus mit Vertrauen auf Jesus, ich verstehe zwar nicht, was das jetzt ist, ich habe keine Lösung, ich klage dich an, Jesus, weil ich das nicht verstehe, aber ich gehe hin zu dir und ich gehe nicht weg. Ich gehe hin zu dir, Jesus. Und das habe ich gelernt, dass das der Ort ist. Und das habe ich gelernt, weil ich weiß, Jesus kann alles und Jesus ist da. Das habe ich gelernt, weil ich das weiß, weil ich da mein Leben draufstelle. Und deswegen kann ich in den Situationen hingehen zu Jesus. Und Paulus gibt da so eine Dankperspektive rein. Weißt du was? In jeder Lage, für alle Sachen, sei dankbar. Ja. Das kann ich mir nicht befehlen. Ich merke aber, dass mir das hilft, diese Ausrichtung zu kriegen. Jetzt klingelt mein Handy da im Nebenraum. Na gut. genau. Windows Phone kann man erkennen. Ne? Genau. Genau, das bedeutet, dass diese dritte Sache ist wie dieses Stativ. Das heißt, wenn die ersten beiden Sachen, wenn das Bestandteil geworden ist von meinem Leben, wenn ich diese Wahrheit, das mache ich ja nicht, das ist ja wirklich 100% Jesus, der Kraft gibt und da ist, wenn ich das aufsauge, lerne, Praxiserfahrung sammle und wenn ich dann in so Situationen komme, dann merke ich, das ganze Ding steht. Und dann würde ich gerne, Joyce, komm mal gerade nach vorne, welches Mikro nehme ich jetzt mal? Jetzt kannst du es nehmen, ich habe ja ein Mikro. Joyce, mal an dich eine Frage. Mhm. Du hast so in deiner Lebensgeschichte immer wieder so fette Themen gehabt, so mit Angst umzugehen. Ne? Sag doch mal kurz, wie erlebst du das und wie merkst du, wie diese ersten beiden Sachen dir helfen, in dieser dritten Sache damit umzugehen? Okay.
Also ich habe wirklich lange Zeit ein sehr angsterfülltes Leben gehabt. Ich weiß nicht, das hat mich echt richtig klein gehalten. Ich habe mich manchmal gar nicht so getraut, rauszugehen oder manchmal auch so leichte Panikattacken, wenn ich irgendwie unterwegs war. Und ich habe halt immer das Bewusstsein gehabt, ich glaube, das habe ich viel durch mein Umfeld mitbekommen, dass das nicht das ist, was Gott für mein Leben möchte, sondern er hat wirklich den Wunsch, dass ich ein freies Leben führe. Und ich weiß nicht, ich hatte dann immer diesen Standpunkt, den ich gerade hatte. Ich habe Angst und das Ziel, okay, das ist nicht das, was mein Leben bestimmen soll. Und dann habe ich irgendwann angefangen, mich dieser Angst einfach zu stellen, indem ich mich extra für, keine Ahnung, ich habe mich angemeldet bei Freizeiten, habe extra Klassenfahrten mitgenommen und so. Und immer in der Hoffnung darauf, okay, Gott hat dieses Ziel für mich, also vertraue ich auch darauf, dass er mir dabei hilft. Und das habe ich auch erlebt. Also es war nicht immer leicht, es gab auch Herausforderungen, wo ich so dachte, okay, Gott, jetzt bitte hilf mir. Aber wenn ich so im Nachhinein zurückblicke, war das immer so, ich habe die Herausforderung angenommen und Gott war dann wirklich da und konnte mich da echt befreien. Und ja, ich meine, jetzt stehe ich hier und wohne seit 7 Monaten nicht mehr zu Hause. Das war für mich schon die größte Herausforderung. Genau, und ich merke jetzt auch gerade dieses geistliche Training, das ist wirklich so, wenn mich das manchmal nochmal einholt und ich manchmal so eine Panikattacke bekomme, dann ist das so, dass ich mich echt... Ich ziehe mich kurz zurück, sag Gott, hey, das ist jetzt gerade Tatsache, es ist wieder da und dann lege ich es ganz bewusst vor ihn hin und dann merke ich wirklich, wie er mir das wegnimmt, wie ich in diesem Moment merke, okay, das ist jetzt gerade nicht mehr meine Last. Es ist nur dieser Punkt, sich zu überwinden, es loszulassen, glaube ich, weil man teilweise auch gerne an seinen Ängsten festklammert. Und ja, ich habe wirklich Befreiung erlebt in diesem Bereich.
Mhm. Super. Vielen Dank. Und das, ich glaube, wir könnten das machen, wenn wir jetzt hier uns wirklich mal Zeit nehmen und da ins Gespräch kommen würden, ich das Mikro mal rumreichen würde und ihr wirklich sagt einfach, was die anderen denken, ist mir jetzt egal und ich erzähle einfach mal, was ich da erlebe, dann das wäre wirklich gut. Ja, das wäre eine Ermutigung pur, was viele von euch erzählen. Und ich möchte an dem Punkt das nochmal, das ist der letzte Punkt, genau, in Jesus fest sein. Die drei Punkte, Jesus in mir, mit Jesus fit sein, in Jesus fest sein und das als eine Ausrichtung. Einmal gehe ich nochmal zurück. Jetzt die Frage an dich, was merkst du in deiner Situation, ob du jetzt Herzberg bist oder Köffelbacher oder vielleicht bist du einfach Gast heute hier, willst einfach mal gucken, was erzählen die denn, die früher in der Kirche im Denkmalweg waren, jetzt hier oben Gemeindehaus haben, was wollen die, was glauben die? Vielleicht bist du als so jemand hier und interessierst dich einfach dafür, dann möchte ich dich einmal herausfordern. Überleg, was ist der Punkt oder was sind die Punkte in deinem Leben, wo du gerade von Gott herausgefordert bist? Ja. Ist es vielleicht tatsächlich, wieder Vertrauen zu fassen, dass Jesus alles kann? Dass Jesus alles kann und dass Jesus in deinem Leben da ist? Ist es der Punkt? Dann mache ich dir Mut. Nimm dir einen Kolosserbrief heute Nachmittag. Das ist wirklich wichtig. Dann lest dir das nochmal durch und kämpf richtig damit, ob du das an dein Herz lässt. Ja, oder ist vielleicht der zweite Punkt dein Ding, wo du einfach merkst, irgendwie, das ist auf der Strecke geblieben. Ja, und du bist dann mehr geplagt von einem schlechten Gewissen oder was auch immer. Dann mache ich dir wirklich Mut. Nimm doch, geht mal aufeinander zu, hier untereinander und frag mal hier von Tante Gerda bis Tante Ilse und ja, Wie hast du das denn über Jahrzehnte gemacht? Wie gehst du damit um? Und fang noch mal, gib dem Ganzen noch mal eine Chance zu sagen, ich will mir Gebetszeiten, ich will mitarbeiten, mit einbauen, ich will ich nehme mir vielleicht einen Kolosserbrief jetzt mal und lese den mal durch, ganz langsam. Kauf mir eine neue Übersetzung, wo ich was reinschreibe, also dass da eine Dynamik wieder reinkommt, das Gute zu füttern. Oder du merkst vielleicht, dass du gerade in der Situation bist, wo du eigentlich merkst, die Situation, die kotzt dich so an, in der du steckst, und die überfordert dich, die ist so schwer. Dann mache ich dir wirklich Mut, geh richtig in den Kampf mit Jesus. Ja, entdecke Klagepsalmen vielleicht, ja, nutz Gemeinschaft, die da ist, aber geh hin zu Jesus und schütt ihm alles dahin, wo du denkst, ich will das nicht haben und ich kann das nicht tragen. Einfach, dass du eine Praxis für dich hinkriegst in deinem Leben, dass du konstruktiv in den Schwierigkeiten, dass du damit umgehst. Und ich möchte dir Mut machen, egal wo du jetzt steckst, dass du dir sagst, ich suche mir einen Punkt oder zwei Punkte raus und da will ich wirklich dran. Ich glaube, dass Paulus recht hatte damals. Ja, und da glaube ich, ich will auch so ein stabiles Stativ sein, ja, dass ich das auf die Reihe kriege in meinem Leben. Und ich möchte gerne, dass mein Leben, dass diese Wahrheit, dass Jesus in mir ist, dass dieses Geheimnis, dass das Dynamik gewinnt in meinem Leben und dass sich das auswirkt nach außen. Und da gebe ich dir, ich verspreche dir das einfach mal, ne? Und wenn es nicht klappt, dann beschwer dich hier in der Bibel, ja? Dass das gelingt. Das gelingt. Hat Paulus den Kolossern versprochen. Das gelingt, wenn ihr euch dann haltet. Das gelingt wirklich. Und ich möchte dich auch herausfordern, wenn du vielleicht sagst, du bist so auf der Entdeckungsreise oder Wiederentdeckungsreise, dich auf Jesus einzulassen oder Jesus für dein Leben kennenzulernen, was das überhaupt ist, was da an Ostern gefeiert wurde und dass Jesus in meinem Leben ist. Was das ist, wenn du da dir das wünschst, das zu entdecken, dann lade ich dich super herzlich ein. Ja, da kann der Sonntag hier, der Gottesdienst, genau der Startpunkt für dich sein, egal wie alt du bist, mit Jesus zu starten. Dann kommen nachher zum Gespräch oder sprich Martin an oder mich oder irgendjemand hier, wo du denkst, der könnte euch da ein bisschen weiterhelfen, und dann erzähl deine Situation, dann beten wir gemeinsam und machen irgendwie fest, dass du heute startest mit Jesus in deinem Leben und sagst du, ich stelle mein Fundament auf diese Sachen. Ja, also eine super herzliche Einladung. Und das ist wirklich wichtig. Das ist wirklich wichtig, weil es um unser Leben geht. Und ich möchte euch da einfach das als Motivation nochmal so mitgeben. Stellt euch mal vor, wir machen das, was hier steht. Ist richtig krass, ne? Stell dir vor, wir machen das einfach. Was sich auswirkt, wie vielleicht Gottesdienste sich verändern, weil wir sprudeln über von dem, was wir erzählen, wie Gott in unserem Leben handelt. Ja, und Leute kommen von außen mit dazu, weil sie merken, Hammer, das gibt's doch gar nicht. Die sind so anders drauf, die Leute. Ich kapiere das nicht. Wieso sind die so anders drauf wie die Leute, die immer hier oben in die Gemeinschaft gehen? Ja, oder? Ja, wie kann das denn sein? Und so war damals Erweckung im ersten Jahrhundert. So war das. Veränderte Leben, wo Jesus in Leben reingekommen ist und Dynamik gewonnen hat und die Leute sich gefragt haben, was ist da los bei denen? Das wollen wir auch, entweder keinen Bock drauf, habe ich Angst vor, oder ich will das kennenlernen, was ist das? Ja, und da hat sich eine Dynamik entwickelt. Und das ist heute, ich will mich einfach nicht damit zufrieden geben, dass im Iran und in vielen Ländern wirklich geistlicher Aufbruch ist, das ist super. Aber in Deutschland muss das auch wieder her. Ja, und ich glaube, in eurer Region auch nach Köffelbach. Ja, auch nach Wien ist auch, egal wo wir sind. Und das, glaube ich, das gelingt, wenn wir genau das auch beherzigen. Ja, alles klar. Amen, hab genug geredet. Ja, ich würde gerne noch beten. Die Herzwerkler kommen noch, genau. Alles klar, ich bete trotzdem. Und dann habe ich an euch nämlich noch eine Frage, bevor wir das nächste Lied singen. Okay. Jesus, danke schön dafür, dass du mit deiner ganzen Kraft und Macht hier bist, dass du uns liebst und dass du unser Leben viel besser kennst, als wir es kennen. Und du hast uns so viel mitgegeben, dass du gesagt hast, dass du mit deiner Kraft, mit deiner Macht, mit deiner Herrlichkeit in unser Leben Einzug nimmst. Und deswegen alles in unserem Leben möglich ist, weil du da bist. Und ich bete darum, dass wir das immer mehr verstehen und entdecken, was das ganz runtergebrochen in unseren Alltag bedeutet. Und dass du mich, dass du uns hier gebrauchst, dass du hier die Gemeinde in Köffelbach gebrauchst, um einfach dich sichtbar zu machen nach außen, dass du neue Dynamik reinschaffst, die geprägt ist von dem, was du kannst, und dass auch in schwierigen Lebenssituationen in der Art und Weise darauf reagiert wird, die dich ganz groß macht, Jesus, in der Ehrlichkeit, in der Aufrichtigkeit, in der Dankbarkeit. Dir geben wir alle Ehre, und ich bete darum, dass du auch da einfach jetzt Herzen antippst, wo Punkte sind, die jetzt für die nächsten Wochen wichtig sind, die für unser Leben wichtig sind, und dass wir die Sachen einfach tun, dass wir die umsetzen, einen Schritt auf dich zu, neuen Vertrauen fassen zu dir, wieder neu anfangen, sich gut zu trainieren. Und ich danke dir, dass du mit deiner ganzen Kraft und Macht da bist und uns so, so sehr liebst, Jesus. Amen.